Also der Predigtext steht im 1. Korinther 13, 8 bis 13. Wir hören auf Gottes Wort. Beziehungsweise ich lese das ganze Kapitel 13, weil ich auch auf den Kontext dort eingehen werde. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagungen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Was ist das Schönste im Leben? Die Frage habe ich in der letzten Kinderstunde den Kindern gestellt. Und die Kinder haben mir geantwortet, so ziemlich alle, Geburtstag, Weihnachten und weil es gerade aktuell war, Schuleingang. Warum? Ich habe vermutet, vielleicht wegen den Geschenken, die sie bekommen, wegen den Gaben. Und wisst ihr was, die Korinther hätten genau dieselbe Antwort gegeben. Die Gaben, das ist das Schönste. Vielleicht meint die Kinder tatsächlich aber die Liebe ihrer Eltern und Familie, die hinter den Gaben steht. Also ich will die Kinder nicht in die gleiche Schublade stecken wie die Korinther. Was ist das Schönste? Was ist das Wichtigste im Leben? Die Antwort lautet, geliebt zu werden und selber zu lieben. In Liebe verbunden zu sein. Das ist das Schönste. Wenn man einsam und allein ist, dann können ihn auch die schönsten Gaben wenig erfreuen. Wenn man aber in Liebe mit einem anderen verbunden ist, dann können die größten Probleme durchgestanden werden. Die Liebe wird dadurch sogar noch verstärkt. Aber so schön es auch ist mit der Liebe, wahre Liebe ist so schwer. Sie kostet uns so viel. Sie fordert Hingabe. Sie macht einen verletzlich. Und tatsächlich, oft erfährt man Enttäuschungen. Udo Lindenberg hat schon gesungen: Ich baute eine Mauer um mein Herz. Keine Love Stories mehr, aber auch kein Schmerz. Ich wollte immer mal Udo Lindenberg zitieren in der Predigt. Jetzt habe ich es geschafft. Er hatte recht. Und darum suchen wir eben dann unsere Erfüllung und unser Glück und unseren Trost mehr an anderen Dingen. Ja, die Liebe wäre so schön, aber es ist zu schwer, also gucke ich mich in anderen Dingen um. Zum Beispiel viel Wissen, perfekte Glaubenslehre, Dogmatik oder ein vorbildliches Leben oder dass ich Anerkennung von anderen bekomme, ist auch was. Gute Werke, Engagement, Pflichterfüllung. Und die Liebe fristet eben so ein Schattendasein. Sie spielt eine Rolle, aber sie spielt eben nur eine Rolle. Sie ist nicht der Regisseur. Was Paulus hier deutlich macht, was Gott uns hier deutlich macht, und Gott ist die Liebe. Richtige Lehre ist kein Ersatz für Liebe. Wenn ich alle Geheimnisse wüsste und die Liebe hätte, es nützte mir nichts. Fromme Taten sind kein Ersatz für Liebe. Wenn ich selbst alle meine Habe austeilte, wenn ich mich opferte, ohne Liebe nützte mir sie nichts. Nichts ist Ersatz für Liebe. Alles ist nicht Liebe, aber ohne Liebe ist alles nichts. Mein erster Punkt lautet: What is love? Das ist jetzt nicht so, weil ich unbedingt in der Predigt mal Hathaway zitieren wollte. Aber ich habe vorgestern diese Predigt angefangen zu schreiben im Garten, weil es so schön war. Und da lief natürlich wie immer das Radio von meinem Nachbarn schön laut. Der hört meistens Heavy Metal. Gott sei Dank hat er irgend so einen Schlagersender gehört diesmal. Und da kam Hathaway: What is love? Ich habe sofort den Text gegoogelt. Totaler Schrott, ja. Aber what is love? Ja, was ist Liebe? Was ist Liebe? Das ist, heißt es auf Deutsch. Das ist mein erster Punkt. Ihr kennt den Text googeln, ihr werdet dort nicht die Antwort finden. Aber trotzdem, nichts wurde so viel und wird so viel besungen wie die Liebe. Die Leute singen über das Verliebtsein, dann singt man darüber, in Liebe ewig vereint zu sein und danach dann über die Trennung und den großen Liebesschmerz und dann fängt es wieder von vorne an. Könnte aber jeden Musikstar durchgehen, immer diese Lieder in der Reihenfolge. Ja? So sieht's Leben aus. Und auch dieses Kapitel hier, was ich uns vorgelesen habe, ist als das Liebeslied, vielleicht das größte Liebeslied aller Zeiten bekannt. Es wird sogar das hohe Lied der Liebe genannt. Aber wenn wir es uns im Kontext betrachten, im Korintherbrief, 1. Korintherbrief, das ist kein romantischer Brief, wo Paulus da süffisant vor sich hin schwelgt in Liebe. Da geht es hart auf hart, ernste Probleme. Und auch dieses Kapitel hier ist eine sehr ernste Ermahnung zur Liebe. Zum Streben nach wahrer Liebe. Das ist heute unser Thema. Strebt nach wahrer Liebe. Und im Kontext des Korintherbriefs wird deutlich, denn nur die wahre Liebe ist der vollkommenste Weg, Gott anzubeten. Der vollkommenste Weg, Gott anzubeten. Ich rede von wahrer Liebe, weil man unter Liebe alles Mögliche versteht. Im Griechischen haben wir in der Bibel deshalb auch mehrere verschiedene Begriffe, die im Deutschen mit Liebe übersetzt werden, um das besser zu unterscheiden. Wir haben die erotische Liebe, Eros, wir haben die freundschaftliche Liebe, Philia, und eben die wahre göttliche Liebe, Agape. Und es ist interessant, dass bevor das Alte Testament ins Griechische übersetzt wurde und bevor es dann auch das Neue Testament gab, wurde dieses Wort Agape im Griechischen kaum verwendet. Das gab es kaum. Es fristete ein Schattendasein. Es ging um Eros und es ging um Philia, aber nicht um Agape. Durch die Bibel wurde Agape bekannt und groß. Und Agape, was ist das für eine Liebe? Es ist eine selbstaufopfernde, auf den anderen gerichtete Liebe. Viele sagen, ich liebe dich, meinen damit aber, ich liebe mich und will dich darum haben. Wahrhaft zu lieben bedeutet, für den anderen auf Dinge zu verzichten, dem anderen Dinge zu geben, sich selbst dem anderen zu geben, für den anderen Leid auf sich zu nehmen, dem anderen zu dienen, ihm zu vergeben, ihm zu helfen, ohne Gegenleistung zu fordern oder auch nur zu erwarten. Einfach die Dinge für den anderen tun, um des anderen Willen und um Gottes Willen. Wahre Liebe bedeutet deshalb auch, von Herzen Gottes Gebote zu halten. Denn Gott sagt ja, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist ja die Zusammenfassung aller Gebote, wie Jesus selbst sagt. Wahre Liebe bedeutet, Gott gehorsam zu sein und ihm zu vertrauen, auch wenn es schwerfällt. Wahre Liebe ist sicherlich von Gefühlen begleitet. Aber sie ist vor allem eine Sache des Willens. Sie ist aktiv, sie handelt. Deshalb kann uns Gott Liebe gebieten. Sie fällt nicht einfach über uns, so wie wir das vom Verliebtsein kennen. Es ist ein Gebot und es hat dann mit unserem Willen zu tun. Wahre Liebe ist langmütig, gütig. Sie neidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und wisst ihr, wahre Liebe können wir am allerbesten erkennen, am deutlichsten sehen im Werk Jesu. In der Bibel steht, er hat uns zuerst geliebt. Das heißt, er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Und er hat uns so sehr geliebt, dass er die größte Erniedrigung, die man sich vorstellen kann, auf sich genommen hat. Dass er tatsächlich alles für uns gegeben hat. Er hat uns geliebt, weil er Gott liebte, weil er Gott verherrlichen wollte. Er hat sein Leben aus Liebe gegeben, obwohl noch nicht mal seine engsten Jünger ihm treu waren und an ihn geglaubt haben. Und er hat am Kreuz für seine Peiniger und für seine Lästerer und Spötter gebetet, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann hat er den Zorn Gottes auf sich genommen, ist gestorben. Die Strafe Gottes über unsere Sünde, die wir gerechterweise verdient haben, auf sich genommen. Diese Strafe wird in der Bibel mit den schrecklichsten Gerichten beschrieben. Jesus hat es auf sich genommen. Wahre Liebe. Wahre Liebe war die Tugend, die den Korinthern am meisten gefehlt hat. Sie waren reich. Reich an geistlichen Gaben, reich an Erkenntnis. Aber arm an Liebe. Und darum gab es in Korinth so viele Probleme. Ja, der Brief beginnt damit, dass Paulus ihn vorwerfen muss, bei euch sind ja in der Gemeinde Spaltungen, Parteiungen. Klar, wenn ich nur mit meinen Buddies, mit meinen Kumpels zusammen bin, fällt es mir nicht schwer, die gern zu haben. Ne? Die sind ja alle meiner Meinung. Im Grund gab es Unzucht, schlimmsterweise in schlimmsten Fällen, oder in sehr schlimme Unzucht. Unangemessene Anbetung, selbst das Abendmahl war von Egoismus geprägt. Könnte es sein, dass wahre Liebe aber auch heute noch die Tugend ist, die uns am meisten fehlt? Auch wir sind doch reich an Erkenntnis, dürfen vieles wissen, es gibt viele gute Theologiebücher, die Bekenntnisse, wir hören Predigten, wir lesen, wir beten. Auch wir haben viele gute Gaben, wir sind auch reich an materiellen Dingen, aber arm an Liebe. Viele Probleme, die wir haben, denkt man unsere Probleme. Warum haben wir sie denn? Ich denke, weil es uns an Liebe fehlt. Nicht, weil uns es an Geld oder Freiheit oder Zeit oder Kraft fehlt. Mag sein, dass es da und dort mal eng ist. Wenn wir Liebe haben, ist das alles doch kein Problem. Ich sage nicht, dass wir keine Liebe haben. Aber was ich uns allen sagen möchte, ist, dass wir diese Ermahnung hier in diesen Versen ernst nehmen. Dass wir uns jetzt nicht hinsetzen und sagen, ach, dieses schöne, romantische, herrliche Gedicht über die Liebe, jetzt kann ich mal so ein bisschen genießen, wie schön doch Gottes Liebe ist, sondern dass wir diese Ermahnung der Liebe zur Liebe ernst nehmen. Gott hat seine Liebe in unser Herzen gegossen durch den Heiligen Geist. So steht es im Römerbrief. Und wir sind aufgefordert, diese Liebe auszuleben. Das, was wir durch Glauben erkennen durften, das, worauf wir in Ewigkeit hoffen, das, was Gottes Wesen selbst ausmacht, das soll unser Leben ausmachen. Unser Zusammenleben, unseren Charakter entscheidend prägen. Strebt nach wahrer Liebe, das ist das Thema. Und Paulus gibt einen guten Grund uns zur Ermutigung. Denn die Liebe wird nie aufhören im Gegensatz zu den anderen Gaben. Sie wird nie aufhören. Es lohnt sich, nach etwas zu streben, was Bestand haben wird in Ewigkeit. Das ist mein zweiter Punkt heute Morgen, für immer und ewig. Wir lesen es Vers 8, die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Also die Liebe hört niemals auf. Wir könnten sagen, zu existieren. Andere Dinge, andere Gaben werden aufhören, weil sie irgendwann keine Bedeutung mehr haben werden. Paulus erwähnt hier drei dieser besonderen Geistesgaben, auf die sich die Korinther besonders viel einbildeten. Sie waren für die Korinther ein Zeichen der Reife, ein Zeichen des Himmlischen, dass das Himmlische schon hier war. Ja, in Zungenreden, Prophetie und all solche Sachen. Wir könnten hier andere Dinge vielleicht einsetzen, die für uns heutzutage aktueller sind. Gaben, ja, wie gesunde Lehre, Gabe zur Evangelisation, zur Verkündigung, Gabe mit Kindern zu arbeiten, Gabe mit Älteren zu arbeiten. Wenn sie ihre Bedeutung erfüllt haben, diese Gaben, dann werden sie aufhören. Sie sind also wie Blüten. Blüten sind im meisten Fall wunderschön, aber sie haben eine Aufgabe. Sie dienen dazu, irgendwelche Insekten anzulocken, damit die dann die Frucht bestäuben. Und wenn die Frucht bestäubt ist und sich entwickelt, dann, was macht die Blüte? Sie fällt ab und vergeht, obwohl sie so schön war. Diese Gaben der Erkenntnis, der Prophetie, der Sprachen werden aufhören, weil sie irgendwann unnötig sind. Sie werden nicht perfektioniert, vollendet, sondern wenn das Vollkommene da ist, dann werden sie aufhören. Ja, Vers 9, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Die Theologen streiten sich, was ist mit dem Vollkommenen gemeint? Ist damit vielleicht der vollkommene biblische Kanon gemeint? Aber im Zusammenhang hier wird es deutlich, denke ich, in Vers 12, ja, es ist die Zeit nach dem zweiten Kommen Christi gemeint. Es ist die Zeit der Herrlichkeit gemeint, der Himmel, die neue Erde. Wir werden Gott erkennen, wie er uns bereits erkannt hat, erst wenn wir bei ihm sein werden. Gott kennt uns jetzt durch und durch. Er kennt uns besser als wir selbst. Er kennt uns, das heißt auch, dass er uns liebt, dass er uns als seine Kinder anerkannt hat. Ja, in diesem Wort erkennen steckt mehr als nur, ich habe jemand eben erkannt, dass es der und die Person ist. Er hat sie als seine Kinder anerkannt. Aber erst im Himmel, erst wenn unser Wesen, unser Verstand nicht mehr durch die Sünde beeinträchtigt ist, werden wir Gott schauen, werden wir ihn erkennen, wie er ist. Und werden ihn darum dann auch zutiefst lieben, mit dieser vollkommenen Liebe. Vers 11, als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Paulus hier in seinem Beispiel, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, auch auf seine Zunge, auf seine Worte eingeht, ja? Die Korinther bildeten sich ihm sehr viel auf ihre Sprachenrede, auf ihre Zungenrede ein. Paulus sagt, als Unmündiger, also als Kind, redete ich wie ein Kind. Das war gut, das ist normal, das gehört zur Entwicklung, zu einem reifen Menschen. Aber natürlich redete er als Mann nicht mehr so wie als Kind, auch wenn das so süß und nett war als Kind. Wir haben gerade wieder das Privileg, einem unserer Kinder beim Reden lernen, beim Sprechen lernen zuzuhören. Der Clemens, das ist wirklich herrlich. Ja. Und manchmal oder ganz oft korrigieren wir ihn nicht, weil es einfach so süß ist. Ja. Er soll ruhig lange so sprechen. Wir haben unsere Freude und unseren Spaß. Aber es wäre nicht lustig, wenn er als Mann auch noch so reden würde. Paulus will einfach sagen, es gibt eine Zeit, in der gewisse Dinge angemessen sind und es kommt aber eine Zeit, wo sie nicht mehr angemessen sind. Noch ein Bild, um das zu vertiefen, Vers 12, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Also die Erkenntnis, die wir jetzt haben, sie mag noch so groß sein. Ich meine, Paulus, hey, der hatte Erkenntnis. Der hat biblische Bücher geschrieben. Sie mag noch so groß sein. Sie ist nicht direkt, nicht vollkommen. Ja, in einem Spiegel mag er noch so blank poliert sein. Ich kann immer nur eine Reflexion der Wirklichkeit sehen. Ich werde euch nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst Bilder zeigen. Nicht nur an meinem Handy, sondern ich werde hier groß anwerfen vom slowakischen Paradies, von wunderschönen Wanderwegen mit wunderschönen Wasserfällen. Und euch werden, ich tippe mal wirklich, allen diese Bilder gefallen. Aber ihr werdet mit diesen Bildern nicht erkennen und sehen, wie die Wirklichkeit ist. Es ist nur ein Abglanz. Ich könnte euch tausende Bilder geben. Ich könnte euch sogar einen ganzen Stapel von diesen Bildern mitgeben und ihr macht euch auf den Weg und geht jetzt dorthin und wollt sehen, wie die Wirklichkeit aussieht, wie schön das ist. Und dann werdet ihr dorthin kommen und dann werdet ihr die Bilder nehmen und erkennen, ja, hier ist es. Und hängt er sie dort auf und überall hängt er dann die Bilder hin. Macht ihr das dann? Dann wisst ihr, was ihr machen werdet? Ihr werdet die Bilder wegwerfen, weil ihr die Wirklichkeit seht, die wunderschöne Wirklichkeit. Es ist Stückwerk und es wird weggetan, es wird abgetan werden, wenn wir dann sehen, wie es wirklich ist. Anders ist es mit der Liebe. Ja, viele Dinge in dieser Welt, die sind hier wichtig, aber sie sind nur Wegweiser. Wegweiser in den Himmel, aber sie sind nicht der Himmel selbst. Anders ist es mit der Liebe. Die gibt uns nicht nur einen Vorgeschmack der himmlischen Realität. Sie ist nicht nur unsere christliche Pflicht, nicht nur eine Hilfe auf dem Weg in die Herrlichkeit Gottes, sondern sie ist das Ziel. Denn Gott ist Liebe. Oft fragt man sich doch, ja, wie wird es im Himmel sein? Wie wird es da sein? Herrlich, wunderbar, schön, ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen habt. Warum ist es denn so schön im Himmel? Warum ist es so gut? Die Antwort lautet, weil wir dort alle in wahrer Liebe verbunden sind. Eine Welt ohne Misstrauen, ohne Streit, ohne Krach, ohne Rüstung, ohne Prozesse, ohne Krieg. Eine Welt, in der wir alle mit Gott und miteinander in Liebe verbunden sind. Was für eine herrliche Hoffnung gibt uns Jesus. Es ist klar, alles, was hier vergehen wird, was aufhört, was weggetan wird, es muss nicht alles schlecht sein. Aber wir erkennen in diesen Versen, dass auch in manchen guten Gaben Gottes nicht das Ziel selbst liegt. Diese Dinge sollen zu einem höheren Ziel dienen, nämlich der Liebe. Die Liebe war der Anfang unseres neuen Lebens, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, gerettet werden und das ewige Leben empfangen. Und die Liebe ist auch unser Ziel. Sie wird niemals aufhören, weil Gott niemals aufhört zu lieben, weil Gott Liebe ist, weil Gott niemals aufhört, Gott zu sein. Mit Gott und mit Gottes Kindern in Liebe zu leben, das ist unser Ziel. Ist das, was das Leben in der kommenden Herrlichkeit prägen wird, was uns erfüllen wird, was bewirken wird, dass wir im Himmel voller Freude und Glück sein werden. Nun, was kann es Besseres geben, als schon in diesem Leben sich in dieser Liebe zu üben, nach dieser Liebe zu streben? Der Apostel Johannes schreibt es so: Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen auch wir uns einander lieben. Und was ich euch sagen möchte, ist Folgendes: Betrachtet und bewertet und gebraucht und übt es aus, eure Gaben, eure Aufgaben in diesem Licht. Dass diese Dinge, die uns Gott gegeben hat, einem höheren Ziel dienen. Was ist dir denn wichtig in der Gemeinde? Was ist dir wichtig in deinem Leben, in deinem Glaubensleben? Was ist dir wichtig bei deinen Glaubensgeschwistern, bei deinen Familienangehörigen? Was strebst du an? Ist es die Liebe, dass du darin zunimmst, dass dein Nächster dazu angeregt wird? Ich mache es mal ganz praktisch. Warum putzt du die Gemeinde? Wir haben in unserer Gemeinde so Teams, die die Gemeinde immer einen Monat lang putzen. Warum putzt du die Gemeinde, wenn du hierher kommst und die Gemeinde putzt? Weil dein Team dran ist, oder? Weil es von dir erwartet wird. Aus Pflicht. Vielleicht machst du es sogar, um Anerkennung zu bekommen. Ja, die sollen alle sehen, dass ich wieder geputzt habe. Mach es aus Liebe zu Christus und zum Nächsten. Und du wirst eine ganz andere innere Einstellung haben zu diesen Diensten. Mach es aus Liebe. Sag dir, ich möchte, dass mein Nächster sich hier wohlfühlt, dass es ihm gut geht. Warum spendest du Geld für die Gemeinde? Weil die Gemeinde Kosten hat, weil es sich so gehört, weil Gott mir genug Geld gegeben hat und ich davon auch abgeben kann. Weil ich nur Verwalter bin der Gaben, die mir Gott gegeben hat. Mag das alles richtig sein, aber mach es aus Liebe zu Christus. Aus Liebe zur Gemeinde Jesu. Aus Liebe zu den Verlorenen. Warum gibst du Zeugnis? Warum dienst du im Musikteam? Warum machst du in der Kinderarbeit mit? Warum tust du die Dinge, die du tust? Was ist deine treibende Kraft? Was ist dein Ziel? Und mach das Größte zu deinem Ziel. Mach das zu deinem Ziel, was bleibt. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Vers 13, das ist unser Taufvers. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Glaube und Hoffnung, die charakterisieren das Wesen der Kirche und jedes Christen zu allen Zeiten. Auch in den kommenden Zeitaltern. Sie werden natürlich auch eine Veränderung erfahren. Sie werden eine viel größere Qualität haben. Die Bibel sagt auch, dass wir jetzt glauben und eben nicht im Schauen leben, wie wir es heute gesungen haben. Aber Glauben heißt ja vor allen Dingen, dass wir auf Gott vertrauen, dass wir in Abhängigkeit von ihm leben, und das werden wir dann in vollkommener Weise tun, wenn wir in seiner Herrlichkeit sind. Ähnlich ist es mit der Liebe, mit der Hoffnung. Ja, wir werden dann sehen, auf was wir gehofft haben. Aber unser Leben wird auch dann von vollkommener Zuversicht auf Gott geprägt sein, auf seine Treue. Glauben und Hoffnung werden im Gegensatz zu den anderen besonderen Geistesgaben nicht weggetan werden, sondern sie werden ihre Vollendung erfahren. So können wir das auch sagen. Sie werden ihre Vollendung erfahren. Und auch die Liebe wird unvorstellbar groß sein, wie ich schon gesagt habe. Wir werden nicht nur von Gott vollkommen geliebt werden, sondern wir werden ihn selbst mit vollkommener Liebe lieben. Wir alle werden in dieser vollkommenen Liebe verbunden sein. Wir werden uns zutiefst verstehen. Unsere größte Freude wird es sein, für den anderen da zu sein, ihm zu dienen, ihm wohl zu sein. Das, was uns jetzt oftmals schwerfällt, wird die größte Selbstverständlichkeit, die größte Freude, der größte Genuss sein. Aber die Liebe, sagt Paulus, ist größer als die wichtigsten Werte und Tugenden des Christentums. Glaube und Hoffnung ist auf Gott ausgerichtet, während die Liebe das Wesen Gottes selbst beschreibt. Gott ist nicht Glaube, Gott ist nicht Hoffnung, Gott ist Liebe. Und seine Liebe ermöglicht Glauben und Hoffen. Ja, die Liebe schließt sie mit ein, denn die Liebe glaubt alles und hofft alles. Gott gab seinen Sohn zu unserer Rettung nicht aus Glaube oder aus Hoffnung, sondern aus Liebe. Durch seine Liebe werden wir gerettet. Um ihn zu lieben, werden wir gerettet. Und um seine Liebe zu verherrlichen, zu preisen, werden wir gerettet. Und deshalb möchte ich uns alle aufrufen, lasst uns langmütig und gütig miteinander sein, auch wenn der andere uns nervt. Lasst uns gegenseitig alles Gute gönnen. Lasst uns nicht verbittern aufgrund der Sünde des anderen. Lasst uns ihm das Böse nicht zurechnen, auch wenn er uns verletzt hat. Lasst uns einander tragen, einander vertrauen, miteinander hoffen und das Leid gemeinsam erdulden und so Gott anbeten, so Gott lieben, so Jesus nachfolgen und Jesus verherrlichen und so selbst Erfüllung und Freude erfahren. Und jetzt komme ich doch dazu, dass es alles so schön klingt, oder? Aber wisst ihr, wir haben nicht die Kraft dazu. Ich weiß das, ihr wisst das. Wir schaffen das nicht. Und die Frage ist, was gibt uns denn Kraft zu einem solchen Leben? Erstes Kapitel vom Korintherbrief. So hat Paulus angefangen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und sagt das ganz konkret. Christus, der Gekreuzigte, ist uns Gottes Kraft und Weisheit. Weil er unsere Schuld vergibt. Weil er uns rein macht, weil er all den ganzen Dreck der Sünde von uns nimmt, aus Liebe, aus unverdienter Liebe. Verdient haben wir den Zorn Gottes. Aber nun darfst du ihm deine Schuld bekennen, du kannst ihm deine finstersten Geheimnisse offenbaren und um Vergebung bitten. Was sagte Jesus dieser großen Sünderin, wahrscheinlich eine Prostituierte, die ihm die Füße salbte und küsste? Deshalb sage ich dir, oder sagte diesem Simon, diesem Pharisäer, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. So, ich habe eine gute Nachricht für euch. Wir haben alle viele Sünden, die vergeben werden müssen. Und wem viel vergeben wird, der wird viel lieben können. Wenn du deine Sünden erkennst, wenn du sie bekennst, wenn du um Vergebung bittest und Vergebung erfährst, dann wirst du barmherziger mit deinem Nächsten sein. Dann wirst du ihm das Böse nicht zurechnen, dann wirst du ihn annehmen und lieben können. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt und möchte nochmal deutlich machen, was diese Liebesbotschaft Gottes mit der Taufe zu tun hat. Mein letzter Punkt lautet, die Taufe, Gottes doppelte Liebeszusage. Heute wird Felix getauft und ich habe über dieses Kapitel gepredigt, weil der 13. Vers im Besonderen sein Taufvers ist. Diese Wahrheit soll über sein Leben stehen und sein Leben entscheidend prägen, je länger, je mehr. Wenn er reifen wird, wenn er zum Mann werden wird, dass es das ist, was bei ihm wächst und bleibt. Und diese Wahrheit der Liebe Gottes, die größer ist als alles andere und die bleiben wird in Ewigkeit, die wird uns in der Taufe verkündet, in doppelter Weise. Erstens zeigt sie uns, dass Christus aus Liebe für uns gestorben ist. Es ist ein Zeichen dafür, dass er unsere Schuld auf sich nahm und uns so von aller Ungerechtigkeit reinigt. Ja, wie das Wasser den Menschen äußerlich reinigt, so reinigt Gott uns von unseren Sünden innerlich. Das ist die erste Liebesbotschaft. Die zweite lautet, sie zeigt uns das nicht nur, sondern sie spricht es uns zu. Gott vergewissert uns dadurch seiner Liebe. Das ist eine feste Verheißung, auf die wir uns verlassen können. Wenn du an Christus glaubst, bist du in alle Ewigkeit gerettet. Und diese Verheißung gilt auch dem kleinen Felix, der jetzt so schön eingeschlafen ist. Und wir wollen ihn unter das äußerliche Zeichen dieser himmlischen Liebeszusage deshalb stellen. Möge der Herr ihn seine Liebe erkennen und erfahren und ausleben lassen, ihn und uns alle. Amen. Lasst uns beten. Herr, nimm unsere Selbstsucht, unsere Launen, unsere Kälte in deinen Kreuzestod hinein. Entzünde unsere Herzen durch deinen Geist zur Liebe. Amen.